Offenbarung 19, 11 bis 16. Und ich, das ist also Johannes, ich sah den Himmel aufgetan. Und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Seine Augen sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand wusste als er selbst. Und er war angetan mit einem Kleide, das mit Blut besprengt war. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und ihm folgte nach das Heer im Himmel auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlüge. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Kleid und auf seiner Hüfte: König aller Könige und Herr aller Herren. Ich möchte mit Ihnen beten. Wir warten dein, Herr Jesus, wir warten dein, du Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Wir wissen dich auf deinem Thron und nennen uns die Deinen. Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt und siehe dir entgegen. Du kommst uns ja zum Segen. Herr Jesus, in das Bangen dieser Welt, in das Todesröcheln so vieler Menschen, mitten hinein in die Kriegswirren Jugoslawiens, in die Auseinandersetzungen im Nahen Osten, mitten hinein in die Vergrößerung der Sahelzone, in das Sterben von Menschen und Vieh, mitten hinein in wer weiß, welche Aufbrüche in den nächsten Monaten und Jahren noch kommen werden, aus dem Osten oder Süden. Lieber Herr Jesus, mitten hinein dürfen wir diese frohmachende Botschaft sagen. Diese Welt geht nicht einer sich selbst zerstörenden Katastrophe entgegen, sondern wir warten auf dein Erscheinen. Wir warten auf dich, Herr Jesus. Es gibt unserem Warten immer wieder neu Freude und Hoffnung, gibt uns Mut zum Zeugnis und lässt uns fröhlich das Evangelium sagen, solange es Tag ist. Es kommt die Stunde, da niemand wirken kann. Wir danken dir an dieser Morgenstunde, dass du mitten hinein auch in unseren Alltag, wo so viele Fragen der Sinnlosigkeit und des Bangens auf uns zukommen und die am Morgen am Bett stehen und am Abend mit uns zur Ruhe gehen und unruhig machen, wo die vielen Dinge uns bedrängen, was Familie und Haus und was Volk und Land, Gemeinde Jesu betrifft, mitten hinein, sag uns heute Morgen dieses Wort wieder, dass wir getrost werden und aufblicken. Schauet auf, er kommt. Wir wollen dir danken für diese Stunde. Geh du jetzt mit deinem Wort durch unsere Reihen und lass auch unseren Boten, den du gesandt hast, lass ihm jetzt heute Morgen mit großer Freimütigkeit auftun seinen Mund zum Lobpreis deines Namens. Höre uns, wenn wir noch in der Stille miteinander persönlich beten. Dein Kreuzeshand nun segne die Schar, die kniet vor dir, und jedem selbst begegne mit Friede sei mit dir. Amen. So, wir haben ja einen neuen Haustöchterkurs und Sie werden uns heute Morgen vor der Predigt und nach der Predigt ein Lied singen. Dürfen wir bitten.
Vom Himmel herabkommen, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in der Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und drückte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen könnte, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, und vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und ihr Platz fand sich nicht mehr. Und ich sah die Toten, große und kleine, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und die Totenwelt wurden in den feurigen Pfuhl geworfen. Und wen man nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben fand, der wurde in den feurigen Pfuhl geworfen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine mächtige Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe, die Stätte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Krankheit, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Verehrte liebe Schwestern, liebe Brüder, das letzte Buch der Bibel zeigt uns, wie die Menschheit einer Reihe selbstverursachter und verschuldeter Katastrophen entgegentreibt. Und es hat, wenn man die Urkunden und Quellen der Kirchengeschichte sorgfältig studiert, wirklich keine Generation vor uns gegeben, die zu den Schilderungen des letzten Buches der Bibel ein so unmittelbares, nahes Verhältnis hatte wie unsere Generation, Glaubende wie Nichtglaubende. Man hat schon um 1000 nach Christus auf den Weltuntergang gewartet. Luther hat dem Papst Gregor IX. Den Antichrist zu sehen gemeint. Er hat sich getäuscht, er war es noch nicht. Es hat schon vor dem Dritten Reich 1928 oder 1929 zum ersten Mal veröffentlicht das Buch gegeben, Der Weiße Herzog, wo in einer erstaunlichen Weise die Entwicklung des sogenannten Dritten Reiches vorausgezeichnet wurde und auch die Vermutung nahelag, Hitler könne der Antichrist gewesen sein. Viele Christen sind in diesen Epochen immer sehr aufmerksam gewesen auf das Geschehen um sie herum. Aber wenn wir das letzte Buch der Bibel heute lesen, dann meinen wir, wir könnten die Dinge mit Händen greifen. Das, was dort geschildert wird, rückt uns in unheimlicher Weise nahe. Und zwei Bibelworte kennzeichnen die Situation der Menschen, die in der Offenbarung, in dem Ablauf der Geschichte uns begegnen. Einmal das Wort: Gott hat sie dahingegeben, preisgegeben. Paulus gebraucht dieses Wort 3-mal im Eingang seines Römerbriefes. Gott tastet die Freiheit seines Geschöpfes nicht an. Er überlässt die Menschen einer gottlosen Freiheit, die sie bis an den Rand der Selbstzerstörung treibt. Es ist also gewissermaßen die Schilderung dessen, was Jesus gemeint hat, als er seinen Jüngern in einem Gleichniswort sagte: Lasst beides, das Gute und das Böse, wachsen und reifen bis zur Ernte. Und dann gibt es ein Wort im Neuen Testament, im letzten Buch der Bibel, was besonderes Gewicht bekommt. Es heißt, Kapitel 9, Vers 20, von denen, die die erste große Katastrophenwelle überlebt haben, sie taten nicht Buße. Gott zwingt niemanden zur Umkehr. Aber wenn ich es einmal so sagen darf, das Evangelium dieses letzten Buches der Bibel besteht darin, dass Gott seine Schöpfung nicht im Chaos untergehen lässt. Der Teufel versucht seit Anbeginn der Schöpfung Gottes Werk zu zerstören. Jesus sagt, er ist der Mörder von Anfang an. Aber Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und auf dem Höhepunkt antichristlicher Empörung, dann, wenn in Gottes Augen das Maß des Bösen voll ist, dann greift Gott ein. Und wenn Sie eben bei der Schriftlesung und dann auch dem Bibeltext, den ich Ihnen vorgelesen habe, sehr sorgfältig zugehört haben, dann merken Sie, dass schon der erste Abschnitt damit begann, ich sah den Himmel offen. Ich sah einen Engel vom Himmel herabkommen. Ich sah einen großen weißen Thron. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Damit sind die Stationen der Zukunft umschrieben, einer Zukunft, auf die wir uns freuen können. Denn auf dem Höhepunkt antichristlicher Machtentfaltung kommt Jesus Christus wieder zur Entrückung und Vollendung seiner Gemeinde und zur Überwindung der gottfeindlichen Mächte. Ich denke, das, was dem vorausgeht und was uns heute bewegt, das haben wir eben auch betenden Herzens vor Gott bewegt, als Bruder Mössinger uns im Gebet leitete. Die vielen Nöte in dieser Welt. Und eines haben wir, soll ich sagen, vielleicht gelernt in den letzten 3 Jahren, dass wir uns einerseits darauf einstellen, so wie Jesus das gesagt hat, Zeit und Stunde weiß niemand. Jede Berechnung ist Müßiggang. Und das andere, es können Entwicklungen eintreten über Nacht, die wir für den nächsten Tag überhaupt nicht geahnt haben. Noch 14 Tage vor dem Fall der sogenannten Mauer hat kein Politiker in der Welt dies Ereignis für möglich erachtet. Es kam buchstäblich über Nacht und hat die Welt verändert. Heute gehen Veränderungen im Handumdrehen. Und damit ist es gut, wenn wir uns rechtzeitig darauf einstellen. Aber das Wunderbare, was uns im 19. Kapitel der Offenbarung geschildert wird, Christus kommt wieder und holt seine Gemeinde heim, gewissermaßen die Nachhut. Und mit allen Glaubenden vereint wird er seine Gemeinde vollendet Gott dem Vater darstellen und dann mit seiner Gemeinde in dieser Welt erscheinen. Paulus sagt das in Anknüpfung an ein Prophetenwort des Sacharja. Der Herr wird kommen, begleitet von seinen machtvollen Engeln und verherrlicht inmitten seiner Heiligen aller derer, die zum Glauben gekommen sind. Und hier heißt es, dass zunächst der Herr seine Gemeinde vollendet und das große Fest Gottes beginnt. Das Hochzeitsmahl des Lammes. Und selig sind, die dazu berufen sind. Und gerade von ihnen wird gesagt, und nur von ihnen, dass sie mit weißen Kleidern angetan werden. Und dieselbe Stichwort begegnet uns ja in der Schilderung. Da, wo der Himmel sich auftut und Christus sichtbar für alle Welt erscheint, um in dieser Welt seine Herrschaft aufzurichten, König aller Könige und Herr aller Herren. Und die anschließenden Sätze bezeugen es, dass dann der Antichrist, die antichristliche Staatsmacht und die antichristliche Kirche vernichtet werden. Und mit seiner Wiederkunft leitet Jesus Christus einen neuen Abschnitt der Heilsgeschichte ein. Und nun können wir 3 weitere Etappen verfolgen. Die erste, Jesus Christus richtet in unserer Welt für einen von Gott begrenzten Zeitraum seine Herrschaft auf. Das, was in Kapitel 20 steht, geschieht vor dem neuen Himmel und der neuen Erde. Und Johannes sagt, ich sah einen Engel vom Himmel herabkommen. Der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in der Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und drückte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen könne, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird nicht er den Teufel binden, dann werden die richtigen Machtverhältnisse offenbar werden, dann kommt ein Engel, das genügt. Und der Teufel wird in Sicherheitsverwahrung genommen. Für einen von Gott bestimmten Zeitraum, die Bibel spricht von 1000 Jahren. Und ich möchte mich mit niemandem darüber streiten, ob das nun 1000 Jahre nach unserer Kalenderrechnung oder 1000 Jahre nach Gottes Zeitrechnung sind. Das ist nicht so erheblich. Entscheidend ist, Jesus Christus wird seine Herrschaft in dieser Welt aufrichten und der Teufel wird gebunden. Und es wird geradezu dreifach bestätigt. Er wird gebunden mit einer gewaltigen Kette. Er wird in den Abgrund gestoßen und darüber wird verschlossen. Und dann gibt es noch ein Siegel daran, das niemand aufbrechen kann. Das ist das Wunderbare. Der Teufel wird gebunden. Es steht nichts davon in der Bibel, dass alle Menschen dadurch ein erneuertes Herz bekommen. Aber die satanische Macht ist unwirksam und das ist schon etwas, was wir uns kaum vorstellen und ausmalen können. Das Leben auf der Erde wird dann unter ganz neuen Vorzeichen stehen. Dann wird endlich Raum dafür sein, dass sich die auf das irdische Leben zielenden Verheißungen Gottes buchstäblich erfüllen. Dann wird die Zeit des großen Friedens anbrechen. Dann wird sich das nicht nur im geistlichen, sondern auch im irdisch-weltlichen Sinne erfüllen, was Paulus im Anschluss an das Wort des Propheten Micha gesagt hat, Jesus ist der Friede. Dann wird das wahr werden, was geflügeltes Wort in der DDR war, in der damaligen DDR, Schwerter statt Pflugscharen, Pflugscharen statt Schwertern oder umgekehrt Schwerter zu Pflugscharen. Nämlich dieses Wort, das wir zweimal in der Bibel finden bei Jesaja und Micha. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Dann wird das sein. Liebe Freunde, bis dahin sind alle Bemühungen der Politiker um Frieden achtbar und ehrbar und nur zu unterstützen. Aber Christen geben sich keinen Illusionen hin, dass das mit menschlichen Mitteln und Möglichkeiten erreichbar sein wird, in dieser Welt Frieden zu schaffen. Es wird nicht ohne Militär gehen, es wird nicht ohne Manöver gehen, es wird auch nicht ohne die Fürbitte der Glaubenden um Frieden gehen. Bis Jesus kommt, dann gibt's Frieden. Und dann wird das eintreten, was sich vielleicht zeichenhaft, aber unvollkommen anbahnt in den Nahostgesprächen. Dann wird Frieden sein zwischen den arabischen Völkern und Israel. Dann werden Ägypter, Syrer und Israelis in einem Bund stehen und wie Jesaja Kapitel 19 sagt, zum Segen sein für die ganze Welt. Und damit wird dann auch die Voraussetzung gegeben sein, dass alle Menschen an einem nie zuvor gekannten Wohlstand teilhaben können. Dann, nicht jetzt schon, weder in den alten noch in den neuen Bundesländern, gilt die Verheißung Gottes durch Sacharja, jetzt sähe ich Wohlstand aus. Aber wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird sich das erfüllen, was die utopische Hoffnung der Weltgesundheitsorganisation ist, körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden für alle. Und in dieser Zeit, wenn die Gemeinde als eine himmlische Körperschaft mit Christus vereint in der himmlischen Welt ist und neue Aufgaben zu erfüllen hat, dann wird Israel den Auftrag der Weltmission vollenden. Dann wird sich buchstäblich erfüllen, was der Prophet Jesaja voraussagt, wo Gott verheißt, ich werde von den Überlebenden als Zeichen, welche senden zu den Völkern, die nie von meiner Herrlichkeit gehört haben. Liebe Freunde, Weltmission ist unendlich wichtig. Aber wir müssen uns klar sein, wenn der Herr heute käme, dann wären noch 2 Milliarden Menschen, die noch nie von Jesus gehört hätten. Obwohl man in jeder Nationalsprache das Evangelium hören kann. Ich bin kein Weltmissionsstatistiker, ich kann diese Zahlen nicht exakt nachprüfen. Aber so ungefähr mögen die Verhältnisse heute sein. Aber wir wissen, es wird eine Zeit kommen, da wird Jesus Christus nicht nur aus einzelnen Völkern die Glieder seines Leibes sammeln, sondern dann wird sich das bewahrheiten, was die Propheten angekündigt haben. Völker in Scharen werden nach Jerusalem strömen. So wie Sacharja das geradezu mit einer inneren Dramatik schildert, dann werden 10 Männer aus verschiedenen Sprachen, ein Israeli, beim Rock greifen und sagen, komm, lass uns mit dir gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Und Jerusalem wird dann als Hauptstadt des messianischen Friedensreiches die Metropole des geistlichen Lebens für alle Welt sein. Im 1000-jährigen Reich wird Gott zeigen, dass er Ja sagt zu seiner Schöpfung, dass er sie nicht in den Händen des Teufels zerstören lässt. Und weil Gott seine Schöpfung so wichtig ist, sollte sie auch für uns so wichtig sein. Wir brauchen nur die Bibel zu lesen. Wir müssen gar nicht bei den Ideologen der Grünen in die Schule gehen. Schon im 4. Buch Mose wird deutlich etwas gesagt gegen Umweltverschmutzung. Und wenn Jesus sagt, hebt die übrigen Brocken auf, damit nichts umkomme, dann ist das ein deutliches Nein gegen die Wegwerfgesellschaft. Wir finden manches, was erst sehr spät unter dem Druck der unguten Auswirkungen der Technik unseres Jahrhunderts die Grünen erkannt haben. Gott ist seine Schöpfung wertvoll und Christen wissen das. Und dann kann man nicht achtlos irgendwo im Wald ein Tempotaschentuch wegwerfen oder seine Zeitung liegen lassen oder gar Blechdosen oder Autoreifen da irgendwo selbst entsorgen, sondern man hält die Schöpfung hoch. In der Offenbarung steht das ernste, mahnende Wort: Gott wird die verderben, die seine Erde verderben. Gott ist an seiner Schöpfung gelegen und darum wird Christus in dieser Welt noch einmal zeigen, wie schön es sein kann. Und dann werden wir entdecken, wie gut das ist, in einer Welt zu leben, in der Gottes Ordnungen eingehalten werden. Und der wird die Macht ausüben, der die Macht niemals für sich missbraucht hat. Vor 200 Jahren hat ein Mann in England gelebt, ein namhafter Politiker, ein überzeugter Christ, der sehr viel bewegt hat, der die Gesetze gegen die Kinderarbeit erwirkt hat, der mitgewirkt hat, dass die Sklaverei aufgehoben wurde in den englischen Kolonien, Lord Shaftesbury. Und er hat einmal in einem Brief, wie in einem Wortspiel, das sich ins Deutsche übertragen lässt, gesagt, Macht macht korrupt und absolute Macht macht absolut korrupt. Er wollte damit sagen, dass wir Menschen nie in der Lage sind, Macht, die uns anvertraut wird, so zu verantworten, dass wir nie gefährdet wären, sie eigennützig für uns zu missbrauchen. Wie viel Korruption gibt's in dieser Welt? Und Jesus Christus, der dem alle Macht gegeben war und der diese Macht nie für sich selbst eingesetzt hat, der wird dann Macht ausüben. Der, als er versucht wurde, seine Macht für sich zu gebrauchen, dem Petrus gesagt hat, meinst du nicht, ich könnte meinen Vater bitten und er würde mehr als 12 Legionen Engel senden? Aber wie soll die Schrift erfüllt werden? Er hatte die Macht. Mehr als 72.000 Engel standen in Alarmbereitschaft. Und er hat sie nicht gerufen. Er hat die Macht nicht für sich gebraucht. Und der wird dann die Macht ausüben. Und das wird eine Wohltat sein. Und dann wird Christus die große Endabrechnung Gottes durchführen. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Und vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und ihr Platz fand sich nicht mehr. Und ich sah die Toten, große und kleine, vor dem Thron stehen und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, das Buch des Lebens. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Seinen Jüngern hat Jesus gesagt, der Vater hat dem Sohn alle Macht gegeben, auch die Macht, das Gericht zu halten. Und dann wird deutlich werden, dass Gott nicht nur Ja sagt zu seiner Schöpfung, sondern auch Nein zur Sünde in jeder Gestalt. Die Menschen tun heute vieles, was Gottes Wort diametral entgegengesetzt ist. Ich darf es einmal so menschlich sagen, das gehört zur für mich unbegreiflichen Geduld Gottes, dass er sich ständig von uns Menschen vors Schienbein treten lässt. Was heute bis hinein in unser Volk an Gotteslästerung geschieht, aber sich ja wie ein roter Faden durch die Geschichte unseres Jahrhunderts in aller Welt, vor allen Dingen in den sogenannten industrialisierten Völkern zieht, schreit gen Himmel. Aber das wird nicht immer so gehen. Und wir wissen, wie viel Unrecht Menschen antun. Einmal wird alles zur Sprache kommen. Alle Schuld wird ans Licht kommen. Und alle werden vor dem Richter erscheinen müssen. Liebe Freunde, niemand von uns ist gefragt worden, ob er geboren werden wollte. Und niemand von uns wird gefragt werden, ob er vor Gottes Thron erscheinen will, wenn der Tuba-Ton aus der Ewigkeit ertönt. Alle werden da sein. Dann werden auch nochmal Himmler und Hitler erscheinen. Alle da. Und der geistreiche Spötter Voltaire, Friedrich der Große, Napoleon der Erste, auch Stalin, die Menschen, die die Welt in ein Meer von Blut und Tränen gestürzt haben, alle werden da sein. Und Gott wird absolut Gericht richten, absolut gerecht. Die Gewähr dafür liegt in Christus selbst. Denn der wird der Richter sein, der das Gericht Gottes zuerst an sich selbst hat vollziehen lassen. Und das Wunderbare, was nun hier in diesem Abschnitt uns gesagt wird, die sind nicht betroffen, die im Buch des Lebens eingetragen sind. Mose wusste schon von diesem Buch. Jesus hat seine Jünger glücklich gepriesen. Er hat gesagt, freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen untertan sind. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel eingeschrieben sind. Paulus hat das von seinen Mitarbeitern bezeugt. Und jedes Mal dann, wenn ein Mensch im biblischen Sinne umkehrt, zu Gott Buße tut, sich bekehrt, die Gnade der Vergebung seiner Schuld und die Wiedergeburt durch Gottes Heiligen Geist erfährt, dann wird sein Name im Buch der Ewigkeit eingetragen. Und dann darf er fröhlich diesem Tag entgegengehen. Christen brauchen vor diesem letzten Gericht, in dem über Leben und Tod entschieden wird, keine Angst zu haben. Jesus hat gesagt, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist schon vom Tod zum Leben durchgedrungen. Das ist die große Hoffnung, die Zukunft, der wir entgegengehen. Und auch eine tiefe Freude. Natürlich gibt es einzelne Christen, die durch Gottes Wegführung zu diesem Beruf gekommen sind. Ich habe auch solche kennengelernt, die das Amt eines Richters ausüben oder die Rechtsanwälte sind. Und es ist schon gut, wenn ein Mensch in der Verantwortung vor Gott im Maß des Möglichen hier in dieser Welt Recht spricht. Weil wir wissen, das alles bleibt vorläufig. Und wir Christen haben nicht die Möglichkeit und nicht den Auftrag, jedermanns Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Jesus hat gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und er hat nicht gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und diese Welt in ein Paradies der Gerechtigkeit verwandeln. Wir möchten es gern, aber wir können es nicht. Aber wir freuen uns auf den Tag, wo Jesus Christus als der Weltenrichter diese letzte Endabrechnung durchführt. Und wir wissen, das ist nicht die letzte Station. Johannes sagt, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Gott wird in dieser Welt das Reich des Christus aufrichten, um das Ja zu seiner Schöpfung deutlich zu machen. Aber diese Welt, auch im tausendjährigen Reich, wird ja die Spuren der Sünde und des Todes tragen. Es ist diese Welt. Und darum wird sie eines Tages vergehen. Aber es wird sich in nichts auflösen, sondern Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und das, was nun geschildert wird, entspricht mit menschlichen Worten dem, genau dem, was Johannes geschaut hat, was ihm offenbart wurde und was doch über jede menschliche Verstehensweise hinausgeht. Ein neuer Himmel und eine neue Erde und das Meer ist nicht mehr. Liebe Freunde, wir können uns keine Erde ohne Meer vorstellen, wie das sein wird. Es wird etwas ganz Wunderbares Neues sein. Und wenn wir dieses Wort sinnbildlich verstehen wollen, zeichenhaft, so wie es beim Propheten Daniel zu finden ist, das Meer als die Völkerwelt, aus der das Böse emporsteigt, dann ist das deutlich, in dieser Welt wird es das Böse nicht mehr geben. Aber dann wird im Anschluss daran gezeigt, dass es einen Lebensraum in dieser neuen Schöpfung geben wird, der besonderen Nähe zu Gott, der für die Glaubenden des neuen Bundes, für die Gemeinde, die der Leib des Christus ist, vorbehalten ist. Das himmlische Jerusalem. Es wird identifiziert mit der Gemeinde, zu der alle, die jetzt mit Christus leben, dazugehören. Die Leibesgemeinde, das neue Jerusalem. Und da merken Sie es nun wieder, Sie alle wissen, was eine Stadt ist, ich auch. Und Sie können sich das vorstellen, ob Sie an die Großstadt Stuttgart denken oder Karlsruhe oder vielleicht eine schöne schwäbische Kleinstadt. Es ist unumstritten, wir wissen, was eine Stadt ist, Sie können sich es vorstellen, aber Sie können sich nicht eine Stadt vorstellen. Aus lauter Gold, durchscheinend wie Glas, die einem Würfel gleicht mit einer Kantenlänge von 1200 Kilometern. Das habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie das sein wird. Die Bibel sagt uns das. Das ist die angemessene Beschreibung für das, was der Apostel Johannes gezeigt bekommt. Aber es geht über die Grenzen unseres Verstehens hinaus. Nur das Wunderbare dabei ist, dies wird eine Welt sein, in der unmittelbare und ungetrübte Gemeinschaft mit Gott möglich ist. Die neue heile Welt wird gestaltet werden von Menschen, die Christus hier hat erneuern können. Und das Ziel aller Wege Gottes wird uns in dem einen Satz gesagt, siehe die Stätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Eine Welt ohne die Spuren der Sünde und des Todes. Eine Welt, in der sich die Menschen nicht mehr gegenseitig umbringen werden. Eine Welt ohne Krankheit und Leid, ohne Tränen. Wir wissen nicht, wie viel Tränen in der vergangenen Nacht geweint worden sind. Wir sehen Krankheit und Leid immer wieder. Ich kann die Weite dieses Wortes nicht ausloten, aber es hat mich fast jedes Mal begleitet, wenn ich über die Flure unseres Krankenhauses ging und wusste hinter jeder Patiententür, wie viel Ängste, wie viel Nöte, wie viel Schmerzen, wie viel Sorgen. Alles das wird nicht mehr sein. Wie viel Krankheit, denen kein Arzt gewachsen ist, wo keiner helfen kann. Und jeder von uns, oder die meisten mindestens, haben an offenen Gräbern gestanden, wo man einen Menschen hineingebettet hat, der ihnen lieb und wert war. Und wir haben geweint. Christus hat ja auch an einem offenen Grab geweint. Das wird nicht mehr sein. Es kann sein, dass wir mit Tränen in den Augen oben ankommen. Aber dann schickt Gott nicht einen Engel, nicht einen Sohn. Dann kommt er selbst und wischt uns die Tränen von den Augen. Das wird so sein wie eine Mutter, die ihr kleines weinendes Kind auf den Schoß nimmt und eine Träne nach der anderen trocknet, und mit jeder Träne, die abgewischt wird, ist ein Stück Kummer vorbei und am Ende ist alles gut. So wird es Gott mit uns machen. Das ist die neue, heile Welt Gottes. Und sie wird nur hier in Negationen beschrieben. Es wird nur gesagt, was nicht sein wird, keine Tränen, kein Tod, keine Schmerzen, kein Leid. Weil wir noch nicht beschreiben können mit menschlichen Worten, wie schön es in der Nähe Gottes sein wird. Petrus hat gesagt, wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Liebe Freunde, das ist eine Zukunft, auf die wir uns freuen können. Die Zukunft Gottes ist ein nie endendes Fest. Gott wird seine Pläne verwirklichen. Jesus Christus hat dafür alle Voraussetzungen geschaffen. Und jeder ist gerufen. Jeder darf dabei sein, wenn wir nur die Einladung annehmen. Man könnte nun mit Recht sagen, und es geht ein Strom des Denkens und der Argumentation durch die heutige Theologie, die sagen möchte, das ist doch alles nur Spekulation. Warum beschäftigen wir uns überhaupt damit? Paulus war anderer Meinung. Er hat einmal, als er davon sprach, den Christen gesagt, ich lege Wert darauf, dass ihr gut informiert seid. Ich will euch nicht in Unkenntnis lassen. Christen sollen informierte Leute sein, weil die Hoffnung unser Leben heute bestimmt. Ich habe das immer wieder in Gesprächen mit Patienten erlebt. Ein Patient, der die Hoffnung hatte, in wenigen Tagen aus dem Krankenhaus entlassen zu werden, verhielt sich völlig anders, redete auch anders, dachte auch anders, als ein Patient, dem die Ärzte keine Hoffnung mehr machen konnten. Entscheidend ist, ob wir Hoffnung haben. Darum sollen wir Kenntnis nehmen von diesen Dingen. Wenn wir wissen, dass wir einer Zukunft entgegengehen, auf die wir uns freuen können, dann bestimmt das unseren Alltag, dann leuchtet schon das Licht der Ewigkeit über unserem Leben heute und morgen auf. Und Hoffnung ist auch ein Anlass, unser Glaubensleben und unser praktisches Verhalten nach dem Wort Gottes auszurichten. Der Apostel Johannes hat einmal gesagt, wer diese Hoffnung hat, dass er einmal bei Christus sein wird und unser ganzes Leben umgestaltet sein wird in sein Bild, der lässt sich hier nicht gehen, der lässt sich nicht einfach treiben, sondern der richtet sein Leben bewusst mehr und mehr nach Gottes Ordnungen ein, weil er dabei erfährt, dass diese Ordnungen letztlich Freiheit für unser Menschsein bedeuten. Wer diese Hoffnung hat, der reinigt sich, so wie Christus selbst rein ist. Und der vertieft seine Gemeinschaft mit Christus. Johannes sagt in dem ersten Brief, Kinder, bleibt bei ihm, vertieft die Gemeinschaft mit ihm, bleibt in ihm, damit ihr nicht beschämt dasteht bei seiner Wiederkunft, sondern mit Freudigkeit ihm entgegengehen könnt. Und der Apostel, der den Hebräerbrief geschrieben hat, hat gesagt, lasst uns aufeinander Acht haben, uns gegenseitig ermutigen, Gutes zu tun und nicht unsere Versammlungen verlassen, wie es einige zu tun pflegen, Und das umso mehr, als wir sehen, dass sein Tag sich naht. Im Blick auf die Wiederkunft Jesu, auf die große Zukunft, der wir entgegengehen, sollen wir fest zusammenstehen als Glaubende. Und schließlich, die Zukunft, auf die wir uns freuen können, soll heute schon Inhalt unserer Gebete sein. Es gibt keinen Christen, der nicht irgendwann, vielleicht noch 10 oder 20 Jahre nach seiner Bekehrung, die Bitte bitter nötig hat: Vergib mir meine Schuld. Ich möchte den sehen, der sagt: Ich habe seit meiner Bekehrung nie mehr gesündigt. Vergib mir meine Schuld. Das Vaterunser ist auch ein Gebet, das uns zu beten wohl ansteht. Aber wie wollen Sie beten, dein Reich komme, wenn Sie überhaupt nicht wissen, wie das Reich aussieht? Und darum ist es wichtig, dass wir darum beten. Und wissen, wir gehen dieser Zukunft entgegen, auf die wir uns freuen können. Jesus hat in dem Gleichnis von der bittenden Witwe seine Jünger ermutigt: Sollte Gott nicht seine Auserwählten erhören, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wahrlich, ich sage euch, er wird das überraschend tun. Und das letzte Gebet, das uns überliefert ist, der vorletzte Satz der Bibel, sagt: Komme bald, Herr Jesus. Sie und ich, wir dürfen darum beten, dass diese Zukunft, auf die wir uns freuen können, bald Wirklichkeit wird. In seiner Weise und mit seinen Worten hat Rudolf Alexander Schröder das so ausgedrückt: Wenn ich denke, es wird ein Ende haben, wird mir wunderleicht ums Herz. Dieser Erde schönste Gaben weisen himmelwärts. Wenn ich denk, sie werden mein da droben, dehnt die Brust sich frei und weit. Einmal werd ich selber loben, Gott in Ewigkeit. Amen. Machen Sie weiter.
Wir hören jetzt zuerst noch das zweite Lied unserer Haustöchter. Beten. Herr, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Wir danken dir, dass wir inmitten einer Welt voll Not, Krieg, Blut und Tränen eine klare Perspektive haben dürfen, dass du uns das heute Morgen geschenkt hast. Und wir danken dir, dass wir in dieser Not der Welt auch die Zeichen deines baldigen Wiederkommens sehen dürfen, Herr Jesus Christus. Wir danken dir, dass du dein Friedensreich aufrichten wirst. Wir danken dir, dass du einen echten, wahren und beständigen Frieden schaffen wirst. Und wir danken dir, dass wir darüber hinaus noch Hoffnung haben dürfen für eine Schöpfung, die im Argen liegt. Wir danken dir, dass du einmal alles neu machen wirst. Und wir danken dir, dass du uns auch dadurch Hoffnung schenkst für unser persönliches Leben, für unseren Alltag, für unsere Nöte. Dass wir den Blick auf dich, Herr Jesus Christus, den wiederkommenden Herrn, richten dürfen. Hab jetzt Dank für diese Stunde. Amen.